Die Presse.
Die Bundesregierung möchte Inflation und hohen Lebensmittelpreisen etwas entgegensetzen und plant, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken. Aber kommt eine solche Senkung bei den Endkonsumentinnen überhaupt an? Und wie soll das Ganze finanziert werden? Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. In dieser Folge habe ich mir gemeinsam mit Jakob Zirm, dem Wirtschaftsressortleiter der Presse, angeschaut, wie treffsicher diese Senkung der Mehrwertsteuer ist und was sie für Österreichs Budget und Österreichs Inflationsrate bedeutet.
Hallo Jakob.
Hallo Christine.
Jakob, ab Jahresmitte, so der heute vorgestellte Plan der Regierung, da soll die Mehrwertsteuer auf manche Lebensmittel gesenkt werden. Und diese soll somit günstiger sein. Konkret geht es um manche Grundnahrungsmittel, so die Formulierung. Welche denn?
Das ist noch nicht ganz klar. Heute bei der Präsentation der Maßnahmen hat die Regierungsspitze gesagt, hat jetzt mal eine politische Einigung gefunden. Der konkrete Warenkorb muss erst erstellt werden in den nächsten Tagen. Aber es gibt ein paar Indizien, wo man so ein bisschen herleiten kann, was könnte das werden. Die ÖMB hat im Herbst bereits berechnet, dass die Senkung der Mehrwertsteuer für alle Grundnahrungsmittel von 10% auf 5% circa 1 bis 1,5 Milliarden Euro kosten würde. Und heute hat der Bundeskanzler Stocker gesagt, dass die Maßnahme in Summe ca. 400 Millionen Euro sein wird. Das heißt, es dürfte ca. ein Drittel eigentlich all jener Produkte umfasst sein, die derzeit sozusagen von diesen 10% umfasst sind. Das heißt, es ist anzunehmen, dass wir hier wirklich so einen echten Grundnahrungsmittel reden, Milch, Eier, Mehl, Brot, also wirklich sehr enger gefasst und nicht derzeit sind ja auch Umfassprodukte wie Fleisch, Fisch, jegliches Obst, Gemüse. Da ist eigentlich sehr viel drinnen derzeit bei den 10%. Ich nehme an, dass das deutlich eingeschränkt sein wird.
Jetzt hat Österreich ja eigentlich gerade gar kein verfügbares Budget für Steuersenkungen. Als Gegenfinanzierung ist eine Abgabe auf nicht recycelbares Plastik und eine Paketabgabe für Drittstaatpakete, also Sendungen, die aus Nicht-EU-Ländern zu uns kommen, geplant. Wie funktioniert das? Und wichtig auch, geht sich das aus?
Das ist die Gretchenfrage, die du dir hier stellst natürlich. Und das werden wir sehen. Also ich hoffe, dass man sich das gut durchgerechnet hat. Gehen wir es kurz ins Detail an. Die Abgabe auf das nicht recycelbare Plastik, das ist eigentlich eine Abgabe, die auf EU-Ebene bereits eingeführt wurde im Jahr 2021. Und manche Länder haben das auch schon an die Kunden sozusagen weitergegeben und sozusagen für alle umgesetzt. Österreich hat sich derzeit noch dazu entschlossen, es nicht umzusetzen, sondern wir zahlen derzeit aus dem Budget an die EU diese Abgabe, aber die Kunden müssen es nicht zahlen. Das ist derzeit ein Volumen von knapp 200 Millionen Euro. Das würde jetzt umgesetzt werden. In anderen Ländern ist es schon. Wovon reden wir da? Nicht recycelbares Plastik an sich sollte ja jegliches Plastik inzwischen recycelbar sein, aber es gibt nach wie vor Probleme. Zum Beispiel, das sind Folien, die aus zwei verschiedenen Plastikmaterialien zusammenlaminiert sind. Die kann man dann schwer trennen. Ein Beispiel sind zum Beispiel diese Trennblätter, die wir von der Wursttheke kennen, die zwischen die Wurst reingeschoben wird. Das wird de facto dann auch verunreinigt mit Lebensmitteln. Das wird weggeschmissen etc. Das ist das eine. Und das zweite sind diese Pakete aus Drittstaaten. Der Bundeskanzler hat heute schon gesagt, man kann sich ausrechnen, auf wen das abzielt. Er hat die Namen nicht genannt, aber ich kann sie hier nennen. Das ist natürlich Temu und Shein. Es geht um die chinesischen Händler, die natürlich hier oft ohne Zoll und mitunter auch mit zu niedrig deklarierten Warenwerten etc. hier weitgehend ohne Abgaben sehr günstig Waren nach Europa reinbringen. Die möchte man jetzt zusätzlich besteuern. Wie das aber funktionieren soll im Detail, immer möglich wird es schon sein, aber wie das funktionieren soll im Detail, ist noch unklar. Und ob das dann auch diese verbliebenen 200 Millionen Euro bringt, ist für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Also ich hoffe, dass da hier der Bundeskanzler war sich da sehr sicher und hat gesagt, man muss sich da einiges anschauen, das wird sich aber alles ausgehen.
Werden wir auf jeden Fall noch schauen, dann, wenn es soweit ist. Jetzt sind ja die hohen Lebensmittelpreise, die beschäftigen uns in Österreich ja schon viele, viele Monate. Und ganz oft war da vom sogenannten Österreich-Aufschlag die Rede. Also dadurch, dass territoriale Lieferbeschränkungen und eine sehr hohe Supermarktdichte, sehr wenige Ketten diesen Österreichs Aufschlag sozusagen produzieren. Wird der jetzt ausgeglichen? Weil die eigentlichen Ursachen, wenn ich jetzt keine falschen aufgezählt habe, die werden ja gar nicht adressiert.
Genau, es ist der Österreich-Aufschlag, das ist natürlich kompliziert. Das ist ja so ein den kann man nicht 100% genau definieren. Man sagt halt, das ist das, was wir in Österreich mehr zahlen gegenüber vergleichbaren Produkten in Deutschland. Da gibt es einige Gründe, die aber durchaus auch marktwirtschaftlich nachvollziehbar sind. Wir haben zum Beispiel eine deutlich höhere Supermarktdichte in Österreich. Also Österreich hat circa die Hälfte der Bevölkerungsdichte und trotzdem doppelt so viele Supermärkte pro Kopf. Also in Summe eine viermal so hohe Supermarktdichte, und das verursacht natürlich Kosten, weil ein deutscher Supermarkt einfach von viel mehr Menschen frequentiert wird als ein österreichischer. Dann gibt es aber auch natürlich diese territorialen Lieferbeschränkungen, die du gerade angesprochen hast. Das ist so, dass eben Waren, und darum geht es, das wird halt auf europäischer Ebene diskutiert, dass man quasi da nicht mehr höhere Preise verlangen dürfte. Also wir können auch unsere großen Handelsketten, obwohl die jetzt für österreichische Verhältnisse groß sind, sind im internationalen Vergleich aber klein gegenüber der deutschen Handelskette und kriegen dadurch auch schlechtere Preise bei diesen internationalen Händlern. Und sie dürfen quasi oft nicht bei anderen Zwischengroßhändlern kaufen. Das ist das. Das ist auf EU-Ebene. Soll das adressiert werden, wird man sehen, ob sich da was tut. Aber es hat jetzt die Mehrwertsteuersenkung damit per se jetzt direkt nichts zu tun. Es geht halt aufs gleiche Produkt. Man versucht, die Lebensmittel günstiger zu machen. Ob das jetzt in dem Ausmaß ausgeglichen wird, ist jetzt schwer zu sagen.
Wir wissen, dass hohe Lebensmittelkosten insbesondere Menschen mit niedrigeren Einkommen treffen, weil die verhältnismäßig mehr von ihrem Geld eben für Lebensmittel ausgeben. Ohne jetzt noch zu wissen, welche Nahrungsmittel genau günstiger werden sollen, ist die Maßnahme also sozialpolitisch treffsicher.
Kommt auf die Definition von sozialpolitisch treffsicher natürlich an, aber grundsätzlich ist es eine Maßnahme, die vordergründig Menschen, die weniger Einkommen, wie du richtig sagst, geben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Grundnahrungsmittel aus. Grundsätzlich. Dadurch habe ich einerseits eine wahrscheinlich stärkere Entlastungswirkung dort. Gleichzeitig ist absolut, natürlich ist es schon eine Gießkannenmaßnahme. Also es ist schon, weil natürlich egal, unabhängig vom Einkommen, jeder entlastet wird. Habe ich so, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuerwirkung, das hat uns der WIFO-Ökonom Baumgartner durchgerechnet, dass die in höheren Einkommensschichten in absoluten Zahlen höher ist, weil grundsätzlich teurere Lebensmittel konsumiert werden. Jetzt hängt es wieder davon ab, was ist in diesem Warenkorb drinnen. Es ist von dem ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist so, dass in Summe natürlich, wenn man Geld, wenn man eine Steuersenkung macht, ich bin immer für Steuersenkungen, aber natürlich auf der Konsumbesteuerung, es ist grundsätzlich ökonomisch sinnvoller, die hohe Abgaben auf Arbeit zu senken. Das muss man sagen.
Welche Auswirkungen könnte diese Maßnahme jetzt auf die Inflationsrate haben? Wir wissen ja, die berechnet sich unter anderem durch die Preisveränderung gewisser Waren. Lässt sich das jetzt schon abschätzen, wenn wir noch gar nicht wissen, welche Produkte genau betroffen sein werden?
Genau, wir können uns dem auch nur annähern. Heute hat die Regierung dazu noch keine Zahlen genannt, aber wie gesagt, die ÖMB hat sich eben durchgerechnet, diese 0,5 Prozentpunkte Senkung der Inflationsrate auf Lebensmittel. Allerdings, dort ist man auch davon ausgegangen, dass jegliche Nahrungsmittel, die derzeit mit den 10% besteuert werden, auf die 5% reduziert werden. Aber das ist, wie vorher schon gesagt, ungefähr das Dreifache des Volumens dessen, was jetzt die Bundesregierung heute genannt hat. Das heißt, wenn ich da ein Drittel davon nehme, bin ich bei diesen 0,15 Prozentpunkten circa. Schauen wir uns mal an, im Dezember war die Inflationsrate bei 3,8%. 0,6 Prozentpunkte davon entfiel auf die Lebensmittel. Das heißt, wir sehen, es ist jetzt nicht der maßgebliche Treiber, ehrlicherweise. Aber es ist durchaus ein relevanter Faktor, und es gab auch in den letzten Monaten, ist wieder ein bisschen angestiegen. Das stimmt. Die großen Treiber wären nach wie vor die Dienstleistungen mit 2,1 Prozentpunkten. Also mehr als die Hälfte entfällt dorthin. Das ist circa der Bereich, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wir sehen eine Reduktion. Derzeit waren wir bei 3,8 Prozentpunkten. Es ist anzunehmen, dass das jetzt im Jänner sinkt, weil wir hier diesen Basiseffekt haben. Das heißt, die Strompreise, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber die Strompreisbremse ist im Dezember 2024 ausgelaufen. Das heißt, wir hatten im ganzen Jahr 25 immer Strompreise ohne Strompreisbremse, die wir mit Strompreisbremse aus 2024 verglichen haben. Deswegen ist die Inflation so stark angestiegen im Vorjahr. Und heuer im Jahr 2026, im Jänner ist der erste Monat, wir werden die Ergebnisse Anfang Februar haben, die Schnellschätzung. Dann vergleichen wir erstmalig dann Strompreise ohne Strompreisbremse mit Strompreisen ohne Strompreisbremse. Und dadurch wird die Inflationsrate auf ca. 2,7-2,8% geschätzt sinken. Das ist so die Erwartungshaltung der Ökonomen. Und da könnte das dann noch einmal eine Reduktion von 0,15% bringen.
sind wir aber, wenn ich jetzt richtig folgen habe können, immer noch nicht bei dem von der Regierung vorgegebenen Ziel der 2%.
Nein, die 2%, da werden wir, das ist natürlich eine, nach wie vor eine Annäherung dran. Wir werden sehen, auf europäischer Ebene sind wir bei den 2% derzeit. Österreich hat traditionell immer eine etwas höhere Inflationsrate. Im langjährigen Durchschnitt war das immer zwischen 0,3 und 0,5 Prozentpunkten. Mich würde jetzt wundern, wenn das jetzt plötzlich weg wäre. Also ich halte das Ziel, die 2% für Österreich, wird man sehen, ob wir das erreichen können, weil wenn wir im gesamten Euro-Raum die 2% haben, sind wir meistens drüber. Was ist da der Grund dafür? Das ist eine Übergewichtung des Sektors Tourismus und Gastronomie in unserem Warenkorb. Das hängt schlussendlich stark auch mit dem Tourismus zusammen. Das heißt, bei uns wird einfach mehr Tourismusleistungen konsumiert, deswegen sind sie stärker im Warenkorb drinnen. Und in Tourismusleistungen sind die Preissteigerungen einfach grundsätzlich stärker. Da gibt es verschiedene Gründe. Da gibt es einen Fachkräftemangel im Tourismus. Zum Beispiel während Corona sind viele Osteuropäer nicht mehr zurück, also in ihre Heimatländer gegangen, haben dort Jobs gefunden, kommen jetzt nicht mehr zurück, merken allgemein, es ist nicht so wahnsinnig attraktiv. Und da haben wir dann eher wieder die Dienstleistungen, die stark dort die Preise treiben. Das ist der Grund, warum auch, wir wissen es ja alle, in Restaurants, es ist die Inflation noch deutlich höher als in anderen Sektoren. Das ist aber primär nicht, weil das Fleisch vom Schnitzel so viel teurer geworden ist, sondern weil der Kellner einfach höhere Löhne bekommt. Das ist einfach der Treiber, der maßgebliche, ja.
Haben wir auch schon gesagt, in Österreich, da gibt es einige wenige große Lebensmittelhändler, die sich den Markt teilen. Werden die jetzt diese Steuersenkung überhaupt an die Endkonsumentinnen und Endkonsumenten weitergeben? Gibt es da Möglichkeiten, das zu garantieren?
Naja, garantieren ist eine gute, schwierig, aber natürlich, das ist auch die zweite ganz wichtige Frage, die du hier stellst. Wie sehr wird das weitergegeben? Da ist vorher viel diskutiert worden. Es hat ja der WIFO-Chef Felbermayr hat ja im Herbst auch diese Maßnahme vorgeschlagen. Bei ihm ging es aber primär, weil er wollte das psychologische Moment sozusagen, dass am Point of Sale die Preise ein bisschen sinken. Und er hatte vorgeschlagen, dass der Normalsteuersatz im Gegensatz erhöht wird von 20% auf 21%. Also dass wir gar keine Inflationswirkung haben, sondern nur, dass halt Grundnahrungsmittel günstiger werden, dass wir hier den psychologischen Effekt haben. Er hat damals, wurde auch natürlich diskutiert, wie sehr wird das weitergegeben. Und er hat dann immer auf eine Studie des Münchner IFO-Institutes aus Deutschland verwiesen. In Deutschland hat es eine temporäre Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 gegeben und die wurde sehr genau vom IFO untersucht. Und da ist rausgekommen, dass die eigentlich weitgehend weitergegeben wurde. Nur spannend, ich habe mir das Papier angeschaut, da schreiben die Autoren selber, dass es überraschend ist, weil das eigentlich anders ist als bei historischen, früheren Steuersenkungen, dass zu einem Teil das schon hängen geblieben ist. Der Handelsverband heute hat sich schon geäußert und gesagt, natürlich werden wir es weitergeben. Auch die Handelsketten sagen, sie werden das natürlich weitergeben. Die Regierungsspitze sagt, sie werden die BWB, die Bundeswettbewerbsbehörde, beauftragen, genau darauf zu schauen, dass das auch weitergegeben wird. Ja, aber mal sehen, ob dem dann wirklich so ist. Also das ist natürlich, wir wissen alle, Preise verändern sich, gerade im Supermarkt. Das hängt natürlich auch mit saisonalen Veränderungen. Wir wissen alle, gerade Obst und Gemüse, wenn das da drinnen ist, oder auch Preise. Es gibt Weltmarktpreis, verändert sich. Und natürlich ist die Verlockung sicher groß, hier vielleicht ein bisschen einen Mitnahmeeffekt zu erzielen, ohne dass ich da jetzt irgendjemand was unterstellen möchte.
Der Handelsverband, der hat sich jedenfalls sehr gefreut über diese Maßnahme. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also niedrige Besteuerung erhöht den Absatz, kann man vielleicht sagen, aber gerade bei Grundnahrungsmitteln muss ja das nicht zwingend der Fall sein.
Ja, das ist einerseits natürlich, dass man hofft, dass grundsätzlich eine bessere Konsumstimmung entsteht. Das ist einfach so, wir müssen bedenken, Inflation ist wahnsinnig viel Psychologie. Wir hatten in den vergangenen Jahren, viele dieser Jahre, trotz der hohen Inflation hatten wir eigentlich Reallohngewinne, weil die Löhne noch einmal stärker gestiegen sind. Trotzdem haben die Menschen das Gefühl, weniger Geld in Börsen zu haben. Warum ist das so? Naja, den Lohnzettel bekomme ich genau einmal im Monat, schaue ich vielleicht einmal auf mein Konto. Und im Supermarkt kaufe ich täglich ein. Und wenn ich dort das Gefühl habe, dass so Preise, wenn so Preisgrenzen überschritten werden, Butter, was zeitweise 4 Euro, jetzt ist eh wieder gefallen, oder auch andere Preise bei der Milch, wenn dann an 2 Euro die Liter gekratzt wird, dann sind das so Signalpreise und darauf reagieren die Menschen einfach. Und dann sinkt auch die Konsumstimmung. Wenn ich das Gefühl habe, boah, das Leben ist so teuer, dann gehe ich mir auch weniger Klamotten kaufen oder weniger Elektronik oder sonst was. Und das ist die Hoffnung, dass ich hier einen Effekt habe, hier eine positivere psychologische Grundstimmung. Und der zweite Faktor ist natürlich, dass der österreichische Handelsverband natürlich ein massives Problem mit der chinesischen Konkurrenz von Temu und Shein hat, zum Teil auch berechtigterweise, und die natürlich froh sind, wenn hier sozusagen ihre Konkurrenten jetzt stärker belastet werden. Das ist auch natürlich klar.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das heute auch angeschnitten worden ist. Nämlich soll es ab 2027 in Österreich nach deutschem Vorbild einen Industriestrompreis geben. Wie genau soll der funktionieren und was soll der bringen?
Genau, also hier ist da, gibt es auch einen Grundsatzbeschluss, dass er kommen soll. Und zwar, das ist, dass es einen vergünstigten Strompreis im Ausmaß von 5 Cent je Kilowattstunde, 50 Euro je Megawattstunde, für Industrie. Da geht's immer noch, ist noch nicht ganz klar, ist das die volle Produktion, wer ist davon betroffen? Primär geht es um energieintensive Betriebe, das sind in der Regel Betriebe, deren Energiekostenanteil einen gewissen Anteil an den Gesamtkosten überschreitet. In der Regel sind es 3 oder 5%. Und die Frage ist, ob jetzt die gesamten Stromkosten unter diesem Preis unterfallen oder wie in Deutschland, dort ist es die Hälfte der Stromkosten, wird dann quasi mit diesem vergünstigten Strompreis bezogen. Und das heißt, der Rest wird vom Staat kompensiert. Und diese Maßnahme ist grundsätzlich sehr sinnvoll. Es ist natürlich, kann man sagen, warum kriegt jetzt die Industrie so einen günstigen Strompreis und wir als Haushaltskunden nicht? Das Problem ist halt einfach, dass unsere energieintensive Industrie ist halt in einem globalen Wettbewerb. Und da haben wir in Europa sowieso schon massive Probleme, weil zum Beispiel in den USA der Strompreis bei einem Drittel des Europas liegt, auch in China deutlich niedriger. Das hat unterschiedliche Gründe. In den USA ist das halt sehr viel günstiges Gas, was dort durch Fracking erzeugt wird. Auch in China haben sie sehr viel Photovoltaik und günstige Kohlestrom, was wir natürlich aus Klimaschutzgründen nicht mehr wollen. Und bei uns sind auch die Klimakosten natürlich drauf, was natürlich sinnvoll und wichtig ist, aber es verteuert halt den Strom für die Industrie. Und so haben halt europäische Länder jetzt angefangen, hier Kompensationsmechanismen zu machen. Und Österreich war bisher eins der Länder, wo es das in dem Ausmaß nicht gab. Das heißt, wir hatten hier die große Gefahr, dass wir noch dazu nicht nur gegenüber den internationalen Konkurrenten zurückfallen, sondern auch gegenüber den europäischen Konkurrenten. Und da haben wir eh schon auch durch die hohen Lohnsteigerungen und die hohen Lohnstückkosten einen massiven Nachteil. Und das hat man jetzt sozusagen heute einen Grundsatzbeschluss gemacht, dass das behoben wird. Das halte ich für eine sehr sinnvolle Maßnahme. Aber auch hier ist wieder die Gegenfinanzierung die große Frage, weil es steht bisher nur drin, es soll durch zusätzliche Abgaben auf die Energiewirtschaft erfolgen. Und auch in bei der Präsentation hat der Bundeskanzler auch mehrfach gesagt, ja, gibt es einige rechtliche Themen, die noch geprüft werden müssen. Es gibt verschiedene Varianten. Man möchte eine möglichst faire Verteilung haben. Er geht davon aus, dass das alles sich gut ausgeht und dass man eine gute Lösung finden wird. Aber natürlich ist die Frage, weil irgendwo werden diese Kosten aufschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Teil wird sicher, die Energiewirtschaft hatte in den vergangenen Jahren Windfall Profits so genannte, also dadurch, dass sie halt zum Teil erneuerbare Produktion in Österreich haben und die aber zu höheren Preisen verkaufen konnten. Also die erneuerbare Produktion ist ja oft sehr günstig aus abgeschriebenen Wasserkraftwerken sowieso, aber auch durchaus aus Windkraftanlagen hat sich das durchaus schon auszahlen können. Und jetzt ist halt die Frage, wo werden diese zusätzlichen Kosten aufschlagen? Auf wen werden die dann nachher entfallen? Wird das dann auf die restlichen Stromkunden? Wird es für alle ein bisschen teurer, damit man das querfinanzieren kann? Das ist quasi die Frage, die sich für mich noch stellt.
Bis 2027 ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Danke dir, Jakob.
Bitte, gerne.
Und ausführliche Analyse zum Nachlesen finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.